Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Babsi, ich habe wieder einen Film dabei.
Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir schon mit dem Satz angefangen haben.
Ich dachte mir gerade auch und gleichzeitig dachte ich mir, nö, aber ich bleib dabei, ich fange trotzdem mit diesem Satz an.
Welchen Film hast du denn mitgebracht?
Ich habe heute den Film Die Jagd mitgebracht.
Den kenne ich nicht. Es ärgert mich so doll, weil ich das Gefühl habe, ich gucke schon, ich habe schon angefangen, Netflix-Serien zu gucken und ich gucke schon mehr Filme und ich gebe mir Mühe, wirklich. Und trotzdem kommst du jedes Mal mit einem Film oder einer Serie um die Ecke, die ich noch nicht gesehen habe.
Es gibt halt auch so viele Filme und Serien.
Das ist ein bisschen frustrierend. Aber okay, erzähl mir von dem Film.
Aber ich muss wirklich sagen, dass du wirklich viel mehr mittlerweile guckst. Ja, also da muss ich dir wirklich zustimmen, du bist da doch bewanderter mittlerweile.
Ich gebe mein Bestes.
Ja, das merkt man, Babsi, das merkt man. In dem Film Die Jagd, in dem übrigens auch Mads Mikkelsen mitspielt, der auch Hannibal Lecter spielt in der Serie, die hast du ja, glaube ich, geguckt zum Teil.
Ja.
Ha, guck, du kennst zumindest den Schauspieler.
Großartige Serie.
Ja, das finde ich auch. Er spielt in diesem Film Lucas, der ein Erzieher in einem dänischen Heimatdorf ist. Und in diesem Film betreut er Kinder, deren Eltern zum Teil aus dem Jagdverein oder noch aus seiner Jugend kennt. Und da passt er unter anderem auf die Tochter seines besten Freundes Theo auf. Und diese Tochter heißt Clara. Und Clara hat, also die ist so im Kleinkindalter, vielleicht 3, 4, 5 Jahre. Und die hat so einen kleinen Crush, sag ich mal, auf Lucas als Erzieher. Und sie himmelt ihn also, wie gesagt, total an und gibt ihm eines Tages einen Kuss auf den Mund und schenkt ihm so ein selbstgebasteltes Herz. Und Lucas, der ja erwachsen ist und weiß, dass das nicht in Ordnung ist, weist sie halt zurück und erklärt ihr, dass es nicht geht und dass es ja ganz lieb von ihr ist, aber das ist nicht in Ordnung, das können sie nicht machen. Und Clara ist total enttäuscht und streitet ab, dass dieses Geschenk von ihr ist und dass sie überhaupt den Lucas toll findet. Und ist gleichzeitig total beleidigt darüber, dass sie da eine Zurückweisung erlebt hat. Und sie erzählt dann einer anderen Erzieherin, ich glaube 1, 2 Tage später in dem Film, dass Lucas so einen Pimmel habe. Und sie fügt an, als diese Erzieherin nachfragt, dass dieser Pimmel bei Lucas in die Luft zeigt und nach oben stehe, so wie ein Schwanz. Diese Infos hat sie in dem Film von ihrem großen Bruder und dessen Freunden, die irgendwie mal ein Porno gucken und darüber lachen und sich darüber austauschen, wo sie das so mitbekommen hat. Und sie quasi repliziert einfach die Dinge, die sie da gehört hat und ist so wütend, dass sie halt einfach irgendwas über Lucas erzählt. Kannst dir denken, was das macht?
Ja.
Ja. Natürlich wird Lucas dann des sexuellen Kindesmissbrauchs bezichtigt, wird gefeuert und er wohnt in einem sehr kleinen Dorf und der Film, also der Titel Die Jagd, beschreibt dann eben diese Hetzjagd, die ab diesem Zeitpunkt auf Lucas startet in diesem Dorf und wirklich alle sind also hetzen gegen ihn. Er erfährt überall Ablehnung und versucht sich zu erklären, hat aber dafür kaum Möglichkeit. Und wenn ich jetzt weiterrede, spoilere ich alles, aber das ist so das Konstrukt, in dem dieser Film spielt.
Ich ahne Übles.
Mhm.
Ich ahne Übles, aber gleichzeitig freue ich mich jetzt noch ein bisschen mehr auf die heutige Folge, weil ich tatsächlich dieses ganze Thema Aussagepsychologie und insbesondere Aussagen von Kindern, also alle Punkte, überall da, wo Psychologie und Kinder aufeinandertreffen, habe ich ein besonderes Interesse dafür. Also die Leute, die mich sehr, sehr gut kennen, wissen, dass ich ursprünglich mal Kinder- und Jugendtherapeutin werden wollte und dass tatsächlich das, was mich an dem ganzen Thema gutachterliche Tätigkeit immer noch so sehr interessiert, tatsächlich der Bereich Kindeswohlgefährdung ist. Das heißt, überall da, wo es um Kinder geht, habe ich immer ein besonderes Interesse daran. Und bei diesen aussagepsychologischen Elementen, insbesondere, weil, sagen wir es mal so, ohne hoffentlich damit die ganze Folge zu spoilern, wir sind da im Kenntnisbereich bei vielen Leuten noch nicht ganz da, wo man sich vielleicht wünschen würde, wo wir wären oder wo wir sein sollten, wie man mit sowas umgeht.
Vor allem, wie wir in unserem heutigen Fall sehen, selbst bei Sachverständigen noch nicht da, wo wir gerne wären manchmal.
Ja, ich wollte jetzt nicht direkt als Nicht-Mitglied der Gutachtergilde quasi über Gutachter abflamen, aber ja. Und das liegt auch mit daran, dass es da noch im Verhältnis relativ wenig Forschung und so gibt. Also es ist echt noch ein sehr, sagen wir, ein Feld, in dem man noch viel tun könnte.
Auf jeden Fall.
Das ist eine der Sachen, die mich daran so reizt.
Ja, verstehe ich vollkommen. Vielleicht noch für euch zur Info, wie es zu dieser Folge kam. Es ist so, dass im Thema Aussagepsychologie etwas ist, was nicht nur Babsi total interessiert, sondern auch mich sehr dolle. Und während wir jetzt hier schon gesagt haben, dass es durchaus Gutachter gibt, die ihre Arbeit nicht so machen, wie man sich wünschen würde, dass sie sie machen. Tatsächlich habe ich begonnen, mich zur Gerichtsgutachterin ausbilden zu lassen. Und am Anfang stand nämlich der Bereich Aussagepsychologie, den ich super, super spannend finde. Vielleicht gehe ich auch in die Richtung. Ich dachte mir nach diesem ersten Seminar, wie spannend ist das und wie passend ist es eigentlich für den Podcast, da einfach mal jetzt hier drüber zu sprechen und auch mal da so aufzuklären darüber, naja, warum ist es denn eben nicht so einfach, wenn zum Beispiel im heutigen Fall Kinder irgendwas behaupten und die Eltern nachfragen und wie kann es denn sein, dass das teilweise nicht der Wahrheit entspricht. Und in dem Fall heute ist tatsächlich genau das passiert, was in dem Film Die Jagd passiert ist in Deutschland. Und ich fand's super gruselig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sowohl nach dem Film als auch jetzt nach dem Fall, den du ja noch nicht kennst, dachte ich mir so, ja, also ne, als Erzieher, wenn du da in so eine Mühle kommst, dann hast du auch wirklich, ich sag's auf Deutsch, die Arschkarte gezogen.
Ja, weil, und ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema, weil es auf beiden Seiten ein sehr emotionales Thema ist.
Ja.
Und es kein richtig und kein falsch gibt. Das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass man sich allein mit der Thematik selbst, wenn man dieses Thema auf den Tisch bringt, sich ganz schnell in so einer Gratwanderung befindet zwischen, wollen wir gerade Kindern absprechen, dass sie wissen, was ihnen passiert ist? Nein, wollen wir natürlich nicht. Wollen wir deswegen sagen, dass alles, was Kinder sagen, in diese Richtung auf jeden Fall immer ein hundertprozentiger Beweis dafür ist, dass da irgendeine Form von unerlaubten Dingen passiert sind oder unerlaubte Dinge passiert sind an sich? Nein, wir wollen keins von beidem sagen. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige an diesem Thema, dass man auf der einen Seite natürlich den Opfern nicht Unrecht tun will und sie als Lügner darstellen möchte und auf der anderen Seite natürlich aber auch nicht leichtfertig Menschen für Dinge verurteilen darf, die sie vielleicht dann doch gar nicht getan haben. Und ich glaube, das ist bei Kindern nochmal besonders schwer, weil es eben noch Kinder sind. Und deswegen finde ich es doppelt gut, dass wir da heute drüber sprechen, weil ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ja.
Bevor wir jetzt aber mit dem Fall heute starten, würde ich an der Stelle, obwohl ich den Fall noch nicht kenne, gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Denn wenn wir uns über dieses Thema unterhalten und mit diesem Thema beschäftigen, dann ist davon auszugehen, dass da Elemente von sexuellem Kindesmissbrauch oder zumindest vom Verdacht des sexuellen Kindesmissbrauchs vorkommen. Wir haben jetzt im Intro so ein bisschen drumherum getanzt, in Anführungszeichen. Aber hier die offizielle Triggerwarnung für Inhalte bezüglich sexuellen Kindesmissbrauchs.
Die Sonne scheint hell an diesem kalten Novembertag im beschaulichen 37.000 Seelenort Kösfeld. Brigitte drückt gerade die Klingel am Haus ihrer Freundin Anna. Die beiden langjährigen Freundinnen wollen gemeinsam mit Annas kleinem Sohn Malte spazieren gehen. Anna öffnet die Tür, begrüßt Brigitte herzlich und bittet sie kurz herein, während sie und ihr Sohn Malte sich für den Ausflug in die Natur fertig machen. Als sie gerade in ihre Jacken schlüpfen, sagt Malte, Ich habe Fieber. Mir tut der Po weh. Brigitte geht daraufhin vor ihm in die Hocke, zieht den Reißverschluss hoch und fühlt seine Stirn. Die Stirn ist nicht heiß, also vermutet sie, dass Malte etwas anderes braucht als Fiebermedikamente oder sein Bett. Sie lächelt. Kennt sie den Vierjährigen doch mittlerweile gut genug, um sich sicher zu sein, dass er ihr gleich Süßigkeiten als Medikation der Wahl vorschlagen wird. Sie fragt ihn, was brauchst du denn, wenn du Fieber hast? Entgegen ihrer Erwartung antwortet Malte, Rainer hat mir den Finger in den Po gesteckt. Sofort wird Brigitte hellhörig. Als Mitarbeiterin bei Zartbitter e.V., einem selbstständigen, unabhängigen Verein, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, das Tabu der sexuellen Gewalt innerhalb der Familie zu durchbrechen und Hilfe für betroffene Frauen, Mädchen und Jungen anzubieten, läuten bei ihr sofort alle Alarmglocken. Rainer, das weiß sie, arbeitet als Erzieher im Montessori-Kindergarten in Kösfeld. Könnte es sein, dass er seine Position ausnutzt und Kindern wie Malte sexuelle Gewalt antut? Brigitte hält es für möglich. Während des nun folgenden Spaziergangs geht sie mit Anna ins Gespräch, die erst einmal skeptisch ist. Sie kann nicht glauben, dass auch nur einer der Erzieher im Kindergarten Hand an ihren Sohn legen würde. Doch Brigitte, die Erfahrung mit derlei Themen hat und sich mittlerweile eines Verbrechens sicher ist, sagt ihr, wenn Malte das sagt, dann stimmt das. Wieder zu Hause angekommen, befragen die beiden Frauen den vierjährigen Malte, was genau er mit der Aussage über Rainer meint. Auch der Vater wird eingeweiht und zu dritt drängen sie den kleinen Jungen in den nächsten Tagen vehement zu weiteren Aussagen. So lange, bis Malte irgendwann nicht mehr bereit ist, seine Sätze zu wiederholen. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Vereins Zartbitter, die mittlerweile auch hinzugezogen wurden, wird entschieden, dass Malte trotz dieses schrecklichen Verdachts erst einmal weiter den Kindergarten besuchen darf. Doch die Anwesenheit des Erziehers Rainer Möller macht den Eltern Sorgen. Deswegen informieren sie die Kindergartenleitung, dass ihr langjähriger Mitarbeiter sich an dem kleinen Malte vergangen haben soll. Die Information der Eltern wühlt einiges im Kindergarten auf. Noch bevor Rainer Möller selbst über die Vorwürfe informiert wird, entbrennen Diskussionen zwischen der Leitung, den Mitarbeiterinnen, den Eltern von Malte und den Vertretern von Zartbitter e.V. Eine Mitarbeiterin, die anregt, erst einmal juristischen Rat einzuholen, wird angefahren. Entweder du glaubst dem Kind oder Rainer. Dazwischen gibt es nichts. Rainer Möller wird kurz darauf entlassen. Gut so, finden die Anwohner. Die Vorwürfe ihm gegenüber sind schnell das Top-Thema in Kösfeld und den umliegenden Kleinstädten. Die Väter und Mütter sind schockiert und verunsichert über das, was Malte seinen Eltern erzählt hat, und befragen nun auch ihre eigenen Kinder. Immer mehr Geschichten kommen so ans Tageslicht, werden weitergegeben und führen zu weiteren intensiven Befragungen der Kindergartenkinder. Am 26. März 1991 wird Anzeige gegen Rainer Möller erstattet. Die Beamten, die die Anzeige aufnehmen, legen den Eltern als nächsten Schritt nahe, ihre Kinder ab sofort nicht mehr zu befragen und lediglich die selbstständig gemachten Äußerungen der Kinder aufzuschreiben. Da alle Beteiligten jedoch trotz dieser Anweisung der Polizei überfordert von der Situation scheinen, holt sich der Kindergarten, gemeinsam mit den Eltern, Hilfe beim Münsteraner Psychiater Tillmann Fürnes. Um zu klären, was welches Kind erlebt hat, empfiehlt Fürnes entgegen der Empfehlung der Polizei die Fragestellung, was könnte Rainer mit euch gemacht haben? Unter Anleitung von Tillmann Fürnes kommen so immer mehr Grausamkeiten ans Licht. Möllers habe den Mädchen Löffel und Bleistifte in die Scheide gesteckt, den Kindern Zahnbürsten, Spielzeugautos, Seife in den After eingeführt. Er habe ihnen in den Mund ejakuliert, sie gezwungen, Kot und Sperma zu schlucken und andere Scheußlichkeiten mehr. Einem Kind soll Möller mit einer Nadel, Pinzette oder einem Taschenmesserteil in den Penis gestochen haben, sodass das Kind große Schmerzen hatte und der Penis blutete. Die Eltern jedoch haben dies zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht bemerkt. Erst nun, nach eindringlicher Befragung, teilt das Kind diese Erfahrung mit den Eltern. Am 13.11.1992 beginnt der Prozess gegen Rainer Möller vor dem Landgericht Münster. Ihm wird vorgeworfen, in hunderten von Fällen insgesamt 55 Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Anwältinnen der Eltern weisen bereits vor dem Beginn des Prozesses darauf hin, dass es im Fall Möllers Anhaltspunkte dafür gebe, dass es sich hier nicht nur um massenhaften Kindesmissbrauch, sondern auch um rituellen Missbrauch handeln könnte. Also um sexuelle Zeremonien und Todesrituale, Folter, Inzest, Tier- und Menschenopfer, Kannibalismus und Nekrophilie. Es ist ein Verfahren, das sich von anderen zu diesem Zeitpunkt massiv abhebt. Nie zuvor hat es eine so große, massenhafte Beschuldigung mit so vielen potenziellen Opfern gegeben. Umso wichtiger, der Geschichte der Entstehung und Entwicklung der Aussagen größte Bedeutung zukommen zu lassen. Zu diesem Zweck bestellt die Staatsanwaltschaft die Psychologin Ursula Krück als Sachverständige für die Kösfelder Kinder. Sie führt aus, dass angesichts des sich im vorliegenden Fall scheinbar ins Unermessliche ausdehnenden Ausmaßes an sexuellem Kindesmissbrauch die Kinder durchaus in der Lage sein könnten, unbewusste Ängste fallgerecht projektiv darzustellen und sie mit der Person des Angeklagten, der inzwischen als das Böse personifiziert war, zu verbinden. Unzutreffende Vorwürfe gegen Rainer Möller seien damit nicht auszuschließen, zumal mittlerweile in den Berichten der Kinder sogar Außerirdische an den Missbräuchen beteiligt sein sollen. Frau Krück, die damit erst einmal Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen der Kinder streut, macht während der Präsentation ihres Gutachtens einen entscheidenden Fehler. Sie hält sich für befähigt, zwischen erfundenen oder suggerierten und zutreffenden Aussagen unterscheiden zu können. Ihre sachverständigen Kollegen, von denen im Verlauf der Verhandlung 4 weitere gehört werden, widersprechen ihr später vehement. Der Grund dafür: es gebe kein sachliches und zuverlässiges Kriterium dafür, bis zu welchem Zeitpunkt ein Kind ein guter Zeuge ist und wann es das plötzlich nicht mehr ist. Neben der Einschätzung der Psychologin Krück steht auch die bereits vor Prozessbeginn angewendete Fürnis-Methode in starker Kritik. Diese sei suggestiv, beinhalte sie doch eine klare Erwartungshaltung der Eltern und Befragenden an die Kinder, dass etwas passiert sein muss. Die Option, dass Rainer Möller gar nichts in der Richtung getan habe, habe es in diesem Moment gar nicht gegeben. Der sachverständige Psychologe Günther Köhnken nennt diese Fragestellung von Fürnis eine Einladung zum spielerischen Konfabulieren, zum Erzählen von frei erfundenen, falschen Begebenheiten. Günther Köhnken, der Fürnis für sein Vorgehen im Fall Rainer Möller heftig kritisiert, wird am 23. August 1994 vom Gericht beauftragt, die Entstehungsgeschichte der Kinderaussagen zu untersuchen. Er wird zum Schlüsselsachverständigen für den Prozess gegen Rainer Möller. Professor Köhnken sagt in seinem Gutachten, die Möglichkeit, dass eventuell tatsächlich gar kein sexueller Missbrauch stattgefunden haben könnte, sondern dass Malte eine eventuell an sich harmlose Handlung, wie zum Beispiel eine Rangelei, bei der Rainer Möller mit seiner Hand an dessen Po gekommen ist, falsch interpretiert oder entharmlost worden ist, wurde überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen. Häufig seien dagegen die Begriffe Aufdeckung und Aufdeckungsarbeit gefallen. Dies kritisiert Köhnken besonders. Aufdecken kann man nur etwas, was vorhanden, aber verdeckt ist. Das Bemühen um Aufklärung der Frage, ob überhaupt etwas geschehen ist und, falls ja, wer davon betroffen sein könnte, wäre seines Erachtens in dieser Phase angemessener gewesen. Die Eltern seien auf Spurensuche gegangen und hätten so Fingerabdrücke verwischt. Das Problem dabei liege an der Art und Weise, wie die Kinder befragt wurden. Am 16. Mai 1995, nach 120 Verhandlungstagen und der Vernehmung von über 100 Zeugen, spricht das Gericht Rainer Möller im Namen des Volkes nach 26 Monaten Untersuchungshaft frei. Als Entschädigung erhält er 20 D-Mark pro Tag in Gefangenschaft. In der Urteilsbegründung heißt es: der erste Verdacht tauchte gegenüber einer Mitarbeiterin von Zartbitter auf. Es liegt auf der Hand, dass die Mitarbeiterin diese Aussage bereitwillig aufgenommen hat, weil sie in ihr Konzept passte. Die Aussage des Kindes vor Gericht erbrachte keinen greifbaren Hintergrund für einen sexuellen Missbrauch. Schon bei der ersten Befragung des Kindes kam es zu Suggestionen. Die suggerierten Vorstellungen setzten sich fest wie echte Erinnerungen an tatsächlich Erlebtes. Die Eltern waren von der Befürchtung ausgegangen, dass ihre Kinder missbraucht worden seien. Mit immer bohrenderen Fragen drangen sie auf ihre Kinder ein, bis die erwünschte Antwort kam. Zum Teil kam es zu monatelangen Befragungen, weil die Eltern mit den Antworten der Kinder nicht zufrieden waren. Es wurden Fragen so lange wiederholt, bis das Kind die gewünschte Antwort gab. Mit jeder Frage lernt das Kind immer mehr, was der Fragende erwartet. Es lernt, unbewusst, die Opferrolle. Es lernt die Geschichte, wie sie sich ereignet haben soll. Das erschütterndste Ergebnis dieses Verfahrens ist, dass man Kindern auf diesem Gebiet etwas suggerieren kann, was sie dann als tatsächlich Erlebtes erinnern. Das Resultat war eine Anklageschrift, in der Rainer Möller vorgeworfen wurde, zwischen 1983 und 1991 mehr als 750 Tathandlungen des Missbrauchs an nunmehr 63 Kindern begangen zu haben. Der Verteidiger erinnerte in seinem Plädoyer daran, zu welchen Behauptungen es in dem Erdrutsch, der Maltes Satz vom 7. November 1990 folgte, unter anderem gekommen ist. Geschlechtsverkehr auf dem Altar, zwei ermordete Frauen, unterirdische Gänge unter dem Montessori-Kinderhaus. Die Liste der Ungeheuerlichkeiten lässt sich fortsetzen bis zum Auftritt von Außerirdischen. Im Gutachten von Professor Könken heißt es, er gehe davon aus, dass bereits auf dem ersten der Elternabende, die 1991 gehalten wurden, die Grundlage für eine einseitig auf die Bestätigung vorgefasster Überzeugungen gerichtete Ermittlungstätigkeit der Eltern geschaffen wurde. Weiter führt das Gericht aus, dass dieses Vorgehen die Unschuldsvermutung ignoriere, die im vorliegenden Fall nicht widerlegt werden konnte. Auf dieser Basis wird Rainer Möller nun freigesprochen. Nicht mehr und nicht weniger. Dass er jenseits aller Zweifel unschuldig sei, war angesichts des Chaos an Suggestionen aus den unentwirrbaren Geschichten der Entstehung der Aussagen und einem erschreckenden Geflecht der Beziehungen zwischen den Beteiligten nicht mehr feststellbar. Der Freispruch Möllers ist ein Schock für die Eltern, die nach wie vor glauben, ihre Kleinen hätten die Wahrheit gesagt und im Kindergarten jahrelang Schreckliches erlebt. Unfassbar, ein Freifahrtschein für Täter, ruft wütend der braunhaarige Herr in der dritten Stuhlreihe. Die Zuhörer im überfüllten, fensterlosen Hauptsitzungssaal 23 sind fassungslos. Am Ende stellt der Vorsitzende Richter Walden dennoch resigniert fest: Die Wahrheit haben wir nicht herausgefunden. Heute sind wir nicht weiter als vor 2,5 Jahren.
Das ist am Ende genau das, was mich an falscher Vorgehensweise in der Aussagepsychologie immer so einfach mad macht. Weil ich mir denke, es hat ja im Zweifelsfall nicht nur den Effekt, dass jemand, der vielleicht schuldig ist, freigesprochen wird. Denn in diesem Fall, auch wenn der Fall jetzt so geschrieben war, dass man sagen kann, ja, der hat bestimmt nichts gemacht, aber wir wissen es nicht. Und wir werden es nie erfahren, weil sich niemand daran gehalten hat, wie man professionell vorgeht bei sowas. Und niemand daran gehalten hat, keine Suggestivfragen zu stellen. Und können wir ganz kurz, also wirklich nur eine Sekunde Rage-Mode haben für diesen Psychiater oder Psychologen, der gesagt hat, die richtige Fragestellung wäre, was könnte Rainer Möller wohl mit euch gemacht haben?
Mhm, du warst Psychiater.
Was ist das? Was ist da? Wo hat der seine... Also entschuldige bitte, aber was hast du denn für eine Daseinsberechtigung als Psychiater in einem aussagepsychologischen Prozess, wenn du das als Aussage oder als Empfehlung an die Polizei gibst? Was ist deine Daseinsberechtigung?
Ja, er hatte diese Empfehlung ja an die Eltern gegeben, nachdem die Polizei den Eltern geraten hatte, jetzt nicht mehr zu fragen. Ja, nachdem die Polizei gesagt hat, schreibt einfach das auf, was die Kinder von sich aus erzählen. Die haben gesagt, ihr könnt offen fragen, ihr könnt fragen, hey, magst du mir erzählen, was irgendwie im Kindergarten war? Und mehr nicht. Die haben gesagt, alles, was sie nur frei erzählen, bitte aufschreiben, weil sonst alles andere...
Kannst du nicht verwerten.
Genau.
Ja, und das ist einfach, also das ist halt genau das, was ich meine, dass in dem Feld einfach noch so unglaublich viel zu tun ist. Also ich habe, ich lese super gerne ja auch Bücher in dem Bereich und es gibt eine Bücherreihe von Sophie Seeberg. Das ist nur ein Deckname. Eigentlich heißt die gute Frau anders, aber und die ist Gutachterin für Kindeswohlgefährdung. Natürlich lese ich die Bücher alle.
Mhm.
Und die hat einen Fall vorgestellt, in dem, oder hat besser gesagt allgemein vorgestellt, dass es beispielsweise bei so Kindeswohlgefährdung bei vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen gang und gäbe ist, einen Test zu machen, der nennt sich Familie in Tieren. Und sie findet das prinzipiell auch nicht schlecht. Also man soll quasi, das Kind soll die Familie in Tieren malen. Mhm. Und dann soll man mit dem Kind darüber sprechen. Und es gibt aber viele Gutachter, die eine Kindeswohlgefährdung feststellen, weil das Kind die Mutter als Schlange malt und etwas ein böses Tier ist. Und dann ist die Mutter die Schlange und der Vater ist der Hund und deswegen ist der Vater der Gute und die Mutter ist die Böse. Und später stellt sich raus, dass das Kind Angst vor Hunden hat und nicht gut darin ist, irgendwelche anderen Sachen zu malen und deswegen die Mama als Schlange gemalt hat. Und auf Basis dessen wurden schon Prozesse angefangen zu Kindeswohl, beziehungsweise nicht angefangen, sondern wurden Gutachten erstellt, die dann gegen bestimmte Elternteile oder so gesprochen haben. Und das ist halt genau das, was ich meine. Dieses Feld, in dem Psychologie und Kinder sich berühren, ist so unglaublich unwissenschaftlich an so vielen Stellen.
Ja.
Und es macht mich richtig sauer. Und in so einem Fall macht mich das, wie wir den heute im Podcast haben, macht mich das auch richtig sauer, weil ich mir denke, du ermöglichst keinem der Beteiligten irgendeine Form von wirklichem, also wirklicher Aufklärung. Du verhinderst einen soliden Schuldspruch da, wo er angemessen ist, und du verhinderst eine hundertprozentige Unschuldsbestätigung da, wo sie angebracht wäre, weil du mit solchen Aussagen und mit solchen Vorgehensweisen einfach am Ende des Tages es unmöglich machst, wie der Richter schon gesagt hat, noch herauszufinden, was wahr ist.
Genau. Und
gerade die Sachverständigen, da denke ich mir immer so, Mann, ihr müsst es doch wissen. Es ist doch euer Job, das zu wissen.
Ja, ich habe wirklich, also gerade die Sachverständigen in diesem Prozess, ich war schockiert, weil ich, also ich sag mal vorab, es gibt nicht so viele Quellen im Internet zu dem Fall. Ich habe diesen Fall ursprünglich in meinem Seminar zur Aussagepsychologie gehört. Der wurde da als quasi auch Beispiel für schlechte Aussagepsychologiearbeit beziehungsweise für Suggestionen im Befragungsverlauf genannt. Und ich habe gegoogelt und habe wenig dazu gefunden. Habe es hier alles verarbeitet, was ich gefunden habe. Und was ich sagen muss, ist, der einzige dieser 5 Gutachter, der einzige, von dem ich Gutes gelesen habe, also gelesen habe von wegen, der hat seine Arbeit von vorne bis hinten richtig gemacht, der hat es gut eingeschätzt, nach den Kriterien, die es dafür eben gibt, war nur dieser Professor Köhnken.
Ja.
Das finde ich sehr erschreckend bei 5 Sachverständigen. Einer, der es so gemacht hat, dass er ja auch der Schlüsselsachverständige vor Gericht wurde, weil er da das glaubhafteste Gutachten abgegeben hat, beziehungsweise das, was am ehesten den Kriterien entsprach und was eben dann am wenigsten noch von seinen Kollegen kritisiert wurde. Und da denke ich mir, das kann es doch nicht sein.
Es ist erschreckend. Es ist erschreckend. Und das ist tatsächlich, und da komme ich ein bisschen zum Anfang der Folge zurück, das ist einer der Gründe, weshalb ich das gerne machen wollte und weshalb ein Teil von mir sich gedanklich immer noch damit beschäftigt, nochmal komplett die Industrie zu wechseln und das vielleicht doch noch zu machen, weil ich mir denke, also irgendwie muss da was passieren. Und es interessiert mich einfach auch deswegen so sehr, weil es noch so viele weiße Flecken gibt, also so viele Punkte, an denen man noch nicht genau weiß, wie kann man da bestmöglich vorgehen, was kann man da machen. Und ich, also, das sowas, das macht mich, ich bin richtig sauer gerade. Ich bin richtig sauer gerade. Das kommt ja nicht so oft vor in diesem Podcast, aber jetzt gerade ist es wirklich, dass ich mir denke, auch die Eltern, ich verstehe ja, dass man sich da nicht mit gut, also damit nicht gut auskennt. Und es ist in Ordnung, dass man sich damit nicht gut auskennt. Du musst nicht alles über Aussagepsychologie bei Kindern wissen, um eine gute Mutter oder ein guter Vater oder ein guter, was auch immer, Bezugsperson zu sein, eine gute Bezugsperson zu sein. Aber die Tatsache, dass du Kindern Erinnerungen auch so leicht eingeben kannst, dass du Bilder in ihren Köpfen so leicht erschaffen kannst und dafür sorgen kannst, dass sie sich an Dinge erinnern, die gar nicht passiert sind, und dann so auf Kinder einzudringen und sie weiter irgendwie zu ja, zu überreden, in Anführungszeichen, und ihnen im Grunde ja auch zu suggerieren, dass sie gelobt werden dafür, wenn sie sowas sagen. Und Kinder sind ja, also entschuldige, aber Kinder sind ja so einfach zu manipulieren mit, ich bin stolz auf dich, wenn du mir das und das sagst. Die Mama macht das glücklich, wenn ich ihr das und das sage. Oder wenn ich das und das tue, weil Kinder geliebt werden wollen. Kinder wollen, dass sie Dinge richtig machen. Sie wollen uns alles recht machen am Ende des Tages. Also ihren Eltern alles recht machen, weil sie darauf angewiesen sind, dass ihre Eltern sie lieben. Und dieser Mechanismus dahinter ist einfach, und das ist einfach was, wo ich mir denke, also ich weiß, wir haben noch nicht mal mit der Diskussion angefangen, aber Freunde da draußen, wenn euer Kind irgendeine Aussage in diese Richtung trifft oder ihr ein komisches Bauchgefühl habt oder Verletzungen an sehr ungewöhnlichen Stellen bei euren Kindern entdeckt, dann geht damit direkt zur Polizei, sofort. Und wenn die Polizei sagt, da können wir nichts machen, noch nicht, weil es gibt keine eindeutigen Beweise, fragen Sie doch mal Ihr Kind. Die Polizisten wissen normalerweise, wie Suggestivfragen funktionieren und wie sie nicht funktionieren. Also lasst sie euch vielleicht von der Polizei erklären oder, ja, also eigentlich glaube ich ehrlich gesagt, lasst sie euch von der Polizei erklären oder hört diesen Podcast und findet es heraus.
Also ich glaube, das kann man einfach ganz easy zusammenfassen. Wenn ihr Fragen stellt, fragt sie total offen. Fragt nicht nach, wer hat das und das gemacht, was könnte der gemacht haben, der und der hat gesagt, dass er das gemacht hat, sondern fragt einfach nur, wenn das Kind was erzählt, dann sagst du, okay, gibt's da noch was? Magst du mir noch was erzählen oder war das alles? Na, also lasst es ganz offen, wenn überhaupt. Ehrlich gesagt, je nachdem aber, wie eindeutig das ist, kann ich dir nur zustimmen, direkt zur Polizei gehen und es direkt von Experten machen lassen. Weil quasi alles, wo ihr dann als Eltern da die Finger drin habt und irgendwie halt Fragen stellt, die potenziell irgendwie suggestiv sein könnten, kann alles die Beweislage vor Gericht dann verändern, sollte tatsächlich ein sexueller Missbrauch vorliegen.
Und das ist ja das, was man am Ende will. Man will am Ende die Wahrheit wissen. Du willst wissen, ob du dein Kind vor etwas schützen musst. Und dann möchtest du, dass die Aussage deines Kindes unumstößbar ist und der Aussage geglaubt wird. Oder du möchtest wissen oder herausfinden, dass nichts passiert ist. Und dann möchtest du auch das ganz sicher wissen. Ja. Und es ganz sicher zu wissen, dafür hilft es nicht, zu sagen, ja, aber du hattest mir doch gesagt, dass das und das, wieso sagst du das denn jetzt nicht mehr? Oder du hattest mir doch erzählt, dass das und das, hat der noch mehr gemacht? Oder hat die noch mehr gemacht? Die hat dich aber nicht da und da angefasst. Oder wie war es im Kindergarten? Aha, und was ist dann passiert? Ach, und wie hast du dich gefühlt? Und solche Fragen stellen, aber nicht, wie gesagt, keine Suggestivfragen.
Ja,
ich bin,
vor allem, weil es ja nicht nur, also nicht nur mit dem Aspekt, dass es vor Gericht die Beweislage zerstört, sondern auch, weil man damit, wie in diesem Fall eventuell passiert ist, Kindern tatsächlich Erinnerungen eingeben kann an traumatische Erlebnisse. Also ne, man kann, das sind dann Kinder, die wirklich Erinnerungen daran haben, dass ihnen sowas passiert ist. Das ist nicht einfach so, ja, ich sag das jetzt mal oder ich lüge jetzt bewusst vor Gericht, sondern die glauben das dann wirklich. Und was tatsächlich mich total schockiert hat, jetzt greifen wir schon so ein bisschen vor in die Diskussion, ist, dass man von so suggerierten Erinnerungen, die ja dann tatsächlich als eigene Erinnerung wahrgenommen werden, tatsächlich sogar davon traumatisiert sein kann, obwohl man es gar nicht in Wirklichkeit erlebt hat. Heißt, auch für eure Kinder, geht nicht da rein und stellt suggestive Fragen, die eventuell zum einen dazu führen können, dass die Beweislage vor Gericht vernichtet wird und zum anderen tatsächlich auch eure Kinder traumatisieren kann, wenn nicht gar nichts passiert ist.
Das wundert mich aber ehrlich gesagt nicht so sehr, dass das geht. Weil ich weiß gar nicht, mit wem ich da neulich drüber gesprochen habe. Ich hatte das Thema neulich erst mit jemandem, mit Erinnerungen an die eigene Kindheit, die teilweise aber gar nicht unbedingt deine eigenen Erinnerungen sind, aber du denkst, es sind deine Erinnerungen, weil deine Eltern dir zum Beispiel erzählt haben, also Beispiel für mich oder von mir. Als ich 3 Jahre alt war, sind meine Eltern ein Haus gebaut und wir sind da eingezogen. Und wir hatten so eine Durchreiche in der Küche und ich habe mit 3 Jahren exakt unter diese Durchreichplatte gepasst auf Seite des Esszimmers. Und mein Vater meinte, es war wirklich so ein Millimeter, konntest genau drunter laufen. Ein paar Monate später habe ich nicht mehr drunter gepasst. Und das hat sich bei ihm irgendwie so eingebrannt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich ganz oft unter dieser Durchreiche stand, weil ich mich selber daran erinnere, wie ich so knapp darunter gepasst habe. Der interessante Fakt ist allerdings, dass ich mich selber von außen sehe, wie ich darunter stehe. Und ich kann dir nicht sagen, ob das tatsächlich eine Erinnerung ist, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selber von außen gesehen habe, ist relativ gering, würde ich mal sagen. Das heißt, vielleicht erinnere ich mich auch gar nicht daran, aber ich habe das Bild vor Augen und ich erinnere mich noch daran, wie sich die Platte anfühlt. Ich habe sogar das Gefühl, als würde ich mich daran erinnern, wie sie so meine Haare berührt. Aber ich kann dir nicht sagen, ob ich mich wirklich daran erinnere oder ob mein Vater diese Geschichte einfach so oft erzählt hat, dass ich glaube, mich daran zu erinnern.
Ja, was auch sein kann.
Und ich kann es nicht unterscheiden. Ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Und das zeigt, finde ich, im Grunde, oder sagt im Grunde alles darüber aus, warum man auch durch ja eingegebene Erinnerungen, also nicht eigene Erinnerungen, traumatisiert werden kann, weil die je nach Detailgrad sich schnell vermischen können mit dem, was wir glauben, was wirklich passiert ist.
Ja. Wenn wir jetzt ja schon von Aussagepsychologie sprechen und auch schon darüber, dass es Erinnerungen gibt, die suggeriert werden, so dass es falsche Erinnerungen gibt und gerade bei Kindern, die tatsächlich sehr einfach zustande kommen können, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter in die Diskussion. Bei der Aussagepsychologie, jetzt den ganzen Prozess darzustellen, wäre jetzt ein bisschen viel. Wir konzentrieren uns heute auf die sogenannte Aussagevalidität, vor allem in Bezug eben auf die Arbeit mit Kindern. Bei der Aussagevalidität geht es um äußere und interne Einflussfaktoren, die die Zuverlässigkeit der Aussage beeinflussen und gegebenenfalls vermindern können. Dabei muss geachtet werden auf potenziell suggestiv wirkende Bedingungen bei der Aussagengenese, also beim Zustandekommen von Aussagen. Man muss gucken auf die motivationalen Bedingungen der Aussage, auf Besonderheiten der Aussageperson, Aussagebereitschaft des Zeugen und auch Hinweise für autosuggestive Prozesse. Denn, das ist jetzt in dieser Folge nicht so sehr von Bedeutung, aber was ich auch sehr spannend fand, ist, dass man sich tatsächlich Dinge auch selbst suggerieren kann und sich selbst falsche Erinnerungen generieren kann.
Auch das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
Ich finde es halt irgendwie so irre. Also ich saß da in diesem Seminar und das waren alles Dinge, die man irgendwie schon mal gehört hat, aber das dann nochmal so gebündelt und so viel darüber zu sprechen und es so nochmal so bewusst zu lernen, sage ich mal, ist irgendwie so, wo ich da saß und mir dachte, Alter, unser Gehirn. Also ich finde es auch total faszinierend, was unser Gehirn uns da alles eingeben kann, was gar nicht passiert ist, dass wir das sogar selbst machen können. Also
ich glaube halt, dass es, also ich weiß, was du meinst, aber ich bin irgendwie, bei sowas bin ich immer so, ja, das wundert mich nicht. Weil das Gehirn einfach so, es ist einfach so ein unglaubliches Organ und so wenig verstanden. Und ich kann es aber total gut mir vorstellen. Weißt du, was mich tatsächlich als Forschungsfrage interessieren würde? Ob Menschen mit einer besseren Imaginationsfähigkeit sich eigene Erinnerungen besser eingeben können als Menschen mit einer schlechteren Imaginationsfähigkeit. Denn ich würde es vermuten. Ich würde vermuten, je besser du dir irgendwelche Situationen vorstellen kannst, desto besser bist du auch in der Lage dazu, dir selber falsche Erinnerungen einzureden.
Das stimmt tatsächlich. Ich meine, meine Dozentin in dem Seminar hat das bestätigt, hat es auch berichtet. Was auch der Grund ist, warum es bei Kindern so einfach ist, weil Kinder ja gerade auch im Kindergartenalter ja ganz viel mit so Fantasiespielen, ganz viel Zeit mit Fantasiespielen verbringen und gerade so diese Gefahr von Konfabulation, also das Erfinden oder Zusammenstecken von Dingen, die gar nicht passiert sind, das passiert gerade bei Kindern total viel und wenn du quasi eine sehr lebhafte Fantasie hast, dann geht das tatsächlich nochmal sehr viel einfacher, als wenn du jetzt eher jemand bist, der damit Schwierigkeiten hat, der vielleicht auch nicht übers Rationale groß hinausgeht, dann ist es natürlich schwieriger, weil solche Menschen dann schon in mehreren Fällen als eben die andere Gruppe dazu tendiert, dann zu sagen, nö, ist einfach nicht so, nö, so war es nicht, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie sind da ein bisschen nüchterner und Kinder gerade sind da eben sehr anfällig für.
Ich habe das auch in einem der Bücher von Sophie Seeberg gelesen. Ich kann die wirklich empfehlen, die sind wirklich gut. Und da hat sie von einem Fall berichtet, da hat sie eine Familie begutachtet und die Tochter hat bei ihren Großeltern oder bei ihrer Oma quasi erzählt, dass der Papa, also sie war in der Runde von den von der Großmutter mit ihren Freundinnen und die haben alle getratscht über Nachbars Tochter und was der Hans von gegenüber gestern schon wieder gesagt hat und so. Und jeweils die Frau, die eine neue Geschichte erzählt hat, bekommt ja in solchen Tratschrunden immer sehr viel Lob und Aufmerksamkeit. Also nicht mal unbedingt die Frau, sondern die Person. Männer tratschen ja genauso.
Ja, ja.
Ja, also wirklich.
Und da kann man keine Unterschiede machen hier.
Und die Tochter hat dann, also die Enkelin hat dann eben in dieser Runde gesehen, wie die gelobt wurden dafür, wenn sie so Geschichten erzählt haben. Und dann hat die Tochter auch eine Geschichte erzählt. Und zwar hat sie erzählt, dass der Papa sie die Treppe runtergeschmissen hat.
Oh.
Und daraufhin hat ihre Oma ihr ganz entsetzt ein Eis gebracht und hat gesagt, nein, erzähl weiter, was ist denn da passiert? Dann hat die Tochter gesagt, ja, er hat mich mit einem Bügeleisen auf den Kopf gehauen und sowas. Jetzt weiß ich nicht, ob ich spoilern soll und sagen soll, wie das Ganze ausging oder ob ihr das Buch gerne lesen wollt.
Naja, ist es die einzige Geschichte in diesem Buch? Wahrscheinlich sind es mehrere, oder?
Nein, das Buch hat viele, viele, viele Geschichten. Das ist nur eine davon. Ich erzähl's. Denn in dieser Geschichte war es am Ende tatsächlich so, dass die Tochter eine Zeichentrickserie gesehen hat. Also dieses Mädchen hatte einfach Tom und Jerry gesehen und da wird jemand die Treppe runtergeschubst und jemand kriegt ein Bügeleisen auf den Kopf und hat dann eine große Beule, die im nächsten Schnitt der Serie natürlich wieder weg ist. Und die Tochter hat einfach die Inhalte aus dieser Serie genommen und hat gesagt, dass der Papa das gemacht hat und die Mama das gemacht hat und hat es einfach erzählt, weil sie diese Aufmerksamkeit haben wollte. Und das ist alles, was am Ende dabei rausgekommen ist. Die Eltern haben ihr nie irgendetwas angetan.
Mhm.
Und das hat aber die komplette Fragestellung losgetreten, ob die Eltern das Sorgerecht für ihre Tochter verlieren müssten, wegen tatsächlicher Kindesmisshandlung. Das fand ich auch so ein krasses Beispiel, dass du die Erinnerungen selbst eingeben kannst oder dass bei Kindern, dass sie das selber können, dass du von extern Erinnerungen eingeben kannst als Person durch Suggestivfragen. Aber dass Kinder auch allein durch dieses Lernen am Modell, dass jemand anders gelobt wird für eine tolle Geschichte, sich auch eine tolle Geschichte ausdenken, weil sie gar nicht unbedingt einordnen können, was da passieren wird als Resultat dessen, was sie erzählen.
Aber ist es in diesem Fall dann nicht eher eine bewusste Falschaussage von den Kindern? Oder war die davon überzeugt, dass es dann passiert ist?
Nein, sie wusste, dass das nicht passiert ist. Aber sie hat, genau, es wäre eine bewusste, das stimmt, es wäre eine bewusste Falschaussage, aber insofern suggestiv, als dass sie diese Serie geguckt hat und sie mit dem Operantenlernen, also dem Lernen am Modell quasi darin unterstützt wurde, dieses Verhalten auch zu zeigen. Und
ja,
da musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast zum Thema Aussagevalidität, die motivationalen Bedingungen der Aussage.
Ja.
Also warum trifft jemand diese Aussage? Und auch da kann es ja sein, dass Kinder wissen, dass das nicht passiert ist, sie sich aber über die Tragweite nicht im Klaren sind, was das heißt, wenn sie das sagen. Und sie die Motivation haben, das zu tun, weil sie gesehen haben, lernen am Modell, dass andere Leute dafür gelobt werden, wenn sie das sagen. Und das ist ja in dem Fall, den du vorgestellt hast, im weitesten Sinne bei vielen der anderen Kinder auch passiert, dass die gesehen haben, ah, okay, andere erzählen sowas auch und das ist jetzt der Böse und jetzt kann ich so ein bisschen drauf loserzählen.
Und damit sind wir jetzt bei den Bedingungsfaktoren von Suggestion. Das war eine sehr tolle Überleitung. Tatsächlich gibt es total viele Bedingungsfaktoren, die Suggestion begünstigen. Zum einen, was du jetzt gerade gesagt hast, auch zu hören, auch dass vielleicht andere das auch schon erzählt haben oder eben diese Erwartungshaltung, die in diesem Fall die Eltern ihren Kindern gegenüber an den Tag gelegt haben. Und ich würde ganz gerne, Babsi, dir diese Bedingungsfaktoren einmal vorlesen. Und frag gerne nach, wenn du irgendwas davon jetzt nicht kennst, falls es irgendwie komisch formuliert ist. Aber ich würde ganz gerne mit dir das durchgehen, welche Faktoren deiner Meinung nach in unserem Fall vorhanden waren, der Suggestion und welche nicht.
Machen wir sie einzeln oder muss ich sie mir alle merken?
Nee, wir machen sie einzeln. Gut, der erste Bedingungsfaktor ist ein Autoritätsgefälle zwischen Befragendem und Befragtem.
Also ich glaube, das ist relativ eindeutig, dass es da auf jeden Fall ein Gefälle gab, sowohl zwischen Eltern als auch und Kindern, als auch zwischen bester Freundin meiner Mutter und mir. Allein schon, weil ein Erwachsener ein Kind fragt.
Und genau. Allein dieses Erwachsene-Kind-Ding ist schon verschiedene Autoritäten, weil ich meine, Kinder nehmen Erwachsene ja als quasi allwissend wahr.
Ja, ich meine, in einem bestimmten Alter sind deine Eltern Gott. Die können alles. Die wissen alles, die machen alles. Da gibt's ein massives Autoritätsgefälle. Wenn deine Eltern dir sagen, du musst ins Bett gehen, dann musst du ins Bett gehen.
Ja, genau. Also einfach, dass dadurch, dass eben Erwachsene als so viel kompetenter wahrgenommen werden von Kindern, ist es dann natürlich nochmal wahrscheinlicher, dass sie auch die Vorgaben und Einstellungen von Erwachsenen übernehmen.
Ja.
Der zweite Bedingungsfaktor ist die Voreinstellung des Befragers.
Das haben wir ja in unserer Diskussion bisher noch außen vor gelassen.
Mhm.
Aber die gute Frau von Zartbitter.
Oh ja, stimmt, über den haben wir gar nicht geredet.
Also ich weiß, dass Zartbitter einer der größten Vereine ist für den Bereich von sexuellem Missbrauch im Allgemeinen. Und dass sie daher ziemlich bekannt sind. Und sie sind aber, soweit ich weiß zumindest, vielleicht weißt du da noch mehr, aber soweit ich weiß auch bekannt dafür, dass sie Partei ergreifen. Und zwar sehr eindeutig auf der Seite der Person, die sagt, sie sei Opfer von sexueller Misshandlung oder sexuellem Missbrauch geworden.
Ja. Was ich auf der einen Seite ja auch gut finde. Ne? Also ich meine, als Verein musst du dich jetzt nicht irgendwie positionieren. Du musst nicht auf neutralem Boden stehen. Du kannst einfach nur da sein, um Betroffene zu unterstützen. Was natürlich aber nicht geht, ist dann eben da reinzugehen mit solchen Fragen und dann irgendwie zu versuchen, die Aufdeckungsarbeit zu leisten, die halt in der Phase vielleicht, so wie auch Könken in einem Fall gesagt hat, in der Phase noch gar nicht angebracht sein könnte.
Ja, zumal ich tatsächlich auch denke, wenn du also ich finde es auch in Ordnung, dass sie parteiisch sind. Das finde ich okay. Kann man, ja. Das ist eine Perspektive, die man haben kann. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass sie im Grunde ihre eigene Arbeit torpediert hat mit diesen Suggestivfragen.
Genau, also in dem Fall, den wir hier haben, nicht in Ordnung, wie das gelaufen ist. Also
ja, weil sie handelt
Frau.
Nicht im Interesse des Kindes. Das, was da passiert ist, ist nicht im Interesse des Kindes passiert. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, denn im Interesse des Kindes würde ich keine Suggestivfragen stellen, damit tatsächlich die Wahrheit ans Licht kommt und nicht eine Antwort auf meine Suggestivfrage. Und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall, Voreinstellung des Befragers war gegeben. Das war ja eine sehr eindeutige Geschichte.
Und nicht nur von dieser Frau von Zartbitter und dem Verein, sondern ja auch von den Eltern und dann von den anderen Eltern des Kindergartens, die ja dann auch ihre Kinder befragt haben und auch schon der Meinung waren, na, da ist was passiert. Und je mehr Geschichten da rauskamen, desto mehr waren natürlich die Eltern davon überzeugt, dass da was sein muss. Also fragen wir mal unsere Kinder.
Ja.
Also es war irgendwie so ein, da ist ein Stein ins Rollen gekommen, der an seiner Ort und Stelle hätte bleiben sollen.
Ja.
Der dritte Bedingungsfaktor, über den wir heute sprechen, ist die Induktion negativer Stereotypen.
Was genau meinst du damit?
Ich meine damit ganz platt formuliert einen Bösewicht benennen.
Ich würde sagen, bei der Initialbefragung nicht. Also bei der allerersten Befragung mit dem Malte nicht, weil da ja einfach nur gefragt wurde, zwar suggestiv gefragt wurde, aber es gab keinen offensichtlichen Bösewicht.
Ja.
Ich würde aber vermuten, dass das bei den Kindern, die danach befragt wurden, schon viel eher der Fall war, weil die schon gewusst haben, dass der Herr Möller da was Falsches gemacht hat und was Schlimmes gemacht hat und er öffentlich im ganzen Dorf ja schon abgestempelt wurde als der Böse, der Kinder anfasst.
Ja.
Auf jeden Fall. Und von daher im ersten Moment nicht, aber später sicherlich von dem, was wir so gehört haben.
Was ja auch von der Gutachterin einmal auch erwähnt wurde. Ne? Also die zwar später dann kritisiert wurde, die aber, ich glaube, zu Beginn ihrer Begutachtung dann auch mal geäußert hat, naja, man kann es nicht ausschließen, weil er schon irgendwie so mit so ganz vielen negativen Dingen in Verbindung gebracht wurde und dass die Kinder auch schon mitbekommen haben.
Ja.
Als nächsten Bedingungsfaktor haben wir die wiederholte Befragung unter Erzeugung von Befragungsdruck.
Ganz klares Ja.
Ja.
Er wurde ja nicht nur von den beiden befragt, also von seiner Mutter und der Brigitte, der Freundin, sondern ja später dann auch noch von seinem Vater und in den nächsten Tagen noch ganz oft, so lange, bis er selber gesagt hat, er will es nicht mehr wiederholen.
Ja.
Also ich glaube, mehr Druck kannst du nicht aufbauen, als wenn beide Eltern und eine Freundin von deinen Eltern auf dich einreden. Und ich meine, der Junge ist im Kindergartenalter, also
ja, im Kindergartenalter, was tatsächlich im Alter von 4 bis 6 Jahren die höchste Anfälligkeit für Fremdsuggestion ist.
Weil du alt genug bist, um dir Dinge vorstellen zu können, aber noch nicht alt genug, um sie sauber zu trennen.
Ja, es gab tatsächlich Untersuchungen, wo ungefähr 50% der untersuchten Kinder inhaltliche Vorgaben übernommen haben. also in diesem Alter die Hälfte.
Ja.
Das ist unglaublich viel.
Spricht halt nur dafür, dass du eigentlich eine gesonderte Schulung haben müsstest für den Umgang mit Kindern zwischen 4 und 6. Nochmal ganz speziell, weil die so empfindlich sind wie chinesische Porzellantassen.
Ja, wirklich. Also du musst auch, diese Dozentin auch im Seminar auch berichtet hat, gerade bei Kindern so richtig drauf achten, dass man so richtig vorsichtig fragt und vor jeder Frage 2-3 Mal überlegen, ist das jetzt suggestiv? Weil es ja auch manchmal passieren ja auch suggestive Fragen unbeabsichtigt. Ne? Also ich meine, manchmal fragt man suggestiv und ich meine, an sich, Suggestion ist ja bei uns so ein bisschen ist so negativ behaftet, an sich ist Suggestion gar nicht mal so was Schlimmes, denn wir machen das alle jeden Tag im Alltag, wir stellen alle Suggestivfragen und so im Alltag ist es auch nicht schlimm, so es passiert halt mal und das gerade auch im Umgang mit Erwachsenen ist es auch nicht so wild. Es wird halt dann schwierig, wenn es eben um solche Themen geht, wie wir eben heute hier besprechen. Der nächste Bedingungsfaktor wäre inhaltliche Vorgaben oder nachträgliche Informationen.
Würde ich jetzt im ersten Moment nicht sehen, auch wieder bei der ersten Befragung nicht. Bei der Befragung der anderen Kinder kann ich es schwer beurteilen, weil ich nicht weiß, wie viel die Eltern den Kindern schon gesagt haben. Also wenn die Eltern zum Kind gehen und sagen, hey, der Malte hat seiner Mutter erzählt, dass der Rainer ihm den Finger in den Po gesteckt hat. Sag doch mal, lieber Kevin, hat der Rainer auch dir den Finger in den Po gesteckt? Dann würde ich sagen, ist das sowohl eine Suggestivfrage als auch inhaltliche Vorgabe im Sinne von oder nachträgliche Informationen. Denn ich habe mein Kind darüber informiert, dass bereits ein anderes Kind das gesagt hat und offensichtlich Aufmerksamkeit dafür bekommt, denn sonst wüssten ja meine Eltern das nicht, also aus Sicht des Kindes.
Ja.
Und dann werde ich auch noch suggestiv gefragt, ob der Rainer genau das bei mir auch gemacht hat. Von daher, und ich könnte mir vorstellen, dass das passiert ist, dass genau so gefragt wurde. Und von daher würde ich behaupten, bei Malte nicht, aber bei den Kindern danach könnte ich es mir vorstellen.
Tatsächlich wurde das so gefragt. Also es wurde gesagt, hier, die anderen Kinder haben das gesagt, du kannst es ruhig zugeben. Wow. So Sachen wurden da gefragt. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Bedingungsfaktor, der da ist, Erzeugen von Konformitätsdruck.
Ja, alle anderen haben es auch zugegeben. Also kannst du das auch zugeben.
Genau, also alle anderen sagen es, warum sagst du es nicht?
Ja,
ey, gerade Kinder.
Die gefallen wollen. Die wollen, die das sagen wollen, was du hören willst. Ja.
Ja. Wir machen weiter. Als nächster Bedingungsfaktor ist hier genannt systematische Konditionierung.
Darunter würde ich jetzt verstehen, dass beispielsweise das Kind ein Eis bekommt, wann auch immer es mit mir über den Finger im Po spricht, beispielsweise.
Genau. Oder auch jetzt weniger mit so positiver Verstärkung, sondern auch in die Richtung, dass nicht ins Bild passende Informationen zum Beispiel ignoriert werden oder negative Reaktionen hervorrufen.
Ah, okay, das hätte für mich jetzt initial irgendwie noch mit Konformitätsdruck zusammengehangen.
Ja, also ich glaube, die überschneiden sich auch zwischendurch immer mal wieder. Ja. Aber genau, das ist auch damit gemeint, dass halt gerade Aussagen, die dann zum Bild passen, da ist dann eben der Befragende dann sehr zugewandt, reagiert, wie du es gerade gesagt hast, mit Lob zum Beispiel oder mit Zuwendung, was sich ja auch nur in Tonfall oder Mimik äußern kann oder mit der Körpersprache, dass man sich einfach mehr zuwendet. Und bei Informationen, die nicht ins Bild passen, vielleicht irritiert wirkt oder vielleicht die Augenbrauen zusammenzieht oder sich ein bisschen zurücklehnt oder irgendwie komische, irritierte Nachfragen stellt. Also das reicht schon.
Also das, finde ich, kann man schwer beurteilen von außen, ob das passiert ist.
Mhm.
Einziger Indikator dafür, der mir gerade einfällt, ist die Tatsache, dass die Kinder erzählt haben, dass selbst Aliens mit den Misshandlungen und dem Missbrauch zusammenhingen und dass vor Gericht ja offensichtlich beispielsweise von dem Mann, der dann geschrien hat, das ist ein Freifahrtschein und so weiter und so fort, komplett ignoriert wurde. Ja. Dass das eine so abstruse Geschichte ist, dass man doch zumindest mal kurz darüber nachdenken muss, ob da nicht irgendwie was schiefgelaufen ist, ist für mich zumindest ein Indikator dafür, dass Informationen, die genannt wurden, einfach außen vor gelassen werden oder ignoriert werden, weil sie nicht in das Bild passen, dass wir oder dass vielleicht in dem Fall die Erwachsenen auch schon hatten. Also
ja.
Das ist ja so ein bisschen wie bei der Dame von Zartbitter, die von vornherein quasi ja darauf gedrängt hat, auch die Mutter darauf gedrängt hat, zu sagen, nein, das ist passiert, du musst ihm glauben, das ist jetzt wichtig, das ist bestimmt, ich bin mir da sicher, dass das passiert ist, dass da alle Eventualitäten auch einfach ignoriert werden, alle Alternativen ignoriert werden, sondern einfach, ja, das, was gesagt wurde, so ein bisschen Confirmation-Bias-mäßig.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass das passiert ist, also sammle ich mir alle Informationen zusammen, die bestätigen, dass das passiert ist, und den Rest ignoriere ich.
Ganz genau.
Mhm.
Und zum Ende hin kommen wir zur Verwendung aufdeckender Techniken, womit auch zum Beispiel so eine Technik gemeint ist, wie du gerade berichtet hast, mit diesem Tiere malen und das Überinterpretieren dieser Bilder. Das wären aufdeckende Techniken. Das sind dann zum Beispiel auch solche Dinge, wie dass anatomisch korrekte Puppen verwendet werden, die den Kindern gegeben werden, und dann sollen die da mal mitspielen, und dann überinterpretiert man eben das, was die Kinder dann mit diesen Puppen machen. Und unter anderem auch die Aufforderung zu konfabulieren ist eine aufdeckende Technik, die suggestiv wirken kann.
Hm. Also ganz grundsätzlich, nur weil wir gerade über Familie in Tieren und so gesprochen haben, das sind prinzipiell keine schlechten Tools. Also auch das mit den Puppen, die mit den anatomisch korrekten Puppen, das sind prinzipiell gute Sachen und gute Möglichkeiten, um da vorzugehen. Es ist halt immer eine Frage von, wie gehe ich mit dem um, was dabei rauskommt.
Ja.
Und wie viel bringe ich da jetzt selber mit rein? Wie beispielsweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei diesem Familie in Tieren-Thema, wenn ich jetzt sage, die Mutter wird als Schlange gemalt und deswegen ist die Mutter böse. Die Mutter wird als Schlange gemalt, korrekt. Deswegen ist die Mutter böse, ist eine Schlussfolgerung basierend auf meinen eigenen Vorstellungen, was gut und böse ist und welche Tiere gut und böse sind. Und wenn ich das nicht validiert habe, und zwar ohne Suggestivfragen, sondern indem ich mir beispielsweise das Bild von dem Kind einfach erklären lasse, solange kann ich kein Urteil darüber bilden und
ja,
kann keine Aussage dazu treffen.
Ja, genau. Nee, an sich ist es gar nichts Schlechtes, an sich das zu nutzen. Auch, es wird ja teilweise auch in therapeutischen Zwecken genutzt. Aber ja, vor Gericht?
Ja, also ich glaube, es ist immer so die Frage, wie man das kommuniziert und wie man am Ende dann auch mit dem Kind darüber spricht. Ja, in dem Fall, den wir hier vorliegen haben, ich glaube, es ist sehr eindeutig, es wurde im Fall ja auch selbst mehrfach kritisiert, diese aufdeckenden Techniken. Ich weiß nicht, inwieweit die Gutachter und Gutachterinnen das benutzt haben bei den Kindern. Ich glaube, das, was man am Ende unterm Strich auf jeden Fall deutlich machen kann, ist, dass von vornherein eben nicht aufklärende und validierende Methoden benutzt wurden im Sinne von, lass uns doch erstmal sicher gehen, dass da überhaupt irgendwas ist, sondern von vornherein eben diese Annahme getroffen wurde, da ist auf jeden Fall was passiert. Und deswegen, glaube ich, ist irgendwie die komplette Vorgehensweise aller Eltern und der ja zugehörigen Sachverständigen eine einzige aufdeckende Tätigkeit,
ja,
weil sie alle ihrem Confirmation Bias unterlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss festhalten, dass in unserem Fall heute tatsächlich nahezu alle der Bedingungsfaktoren mit Sicherheit oder mit dem, was wir bisher wissen, mit den Quellen bestätigt wurde. Dass also jeder Bedingungsfaktor tatsächlich vorlag, bis auf jetzt die inhaltlichen Vorgaben, nachträgliche Informationen, wo wir uns jetzt nicht sicher waren, weil wir da natürlich nicht dabei waren. Aber sonst haben wir für alles Anhaltspunkte gefunden, dass es tatsächlich so gewesen ist. Und das bestätigt mich tatsächlich in meiner Annahme, dass das Gericht da tatsächlich richtig entschieden hat. Denn in Deutschland zählt nun mal die Unschuldsvermutung und seine Schuld konnte nicht bestätigt werden. Und deswegen, denke ich, hat das Gericht da vollkommen richtig entschieden, auch wenn es natürlich schwer aushaltbar für die Eltern und auch die betroffenen Kinder ist, denn die haben jetzt trotzdem damit zu kämpfen. Die Kinder sind teilweise trotzdem in therapeutischer Behandlung und haben mit diesen Erinnerungen jetzt zu kämpfen.
Ja, ja, das ist das traurige Ergebnis davon.
Ja.
Und jetzt, wir wissen, dass sich bestimmt einige von euch fragen, ja, aber was, wenn Müller die Kinder jetzt doch missbraucht hat? Was, wenn er es doch getan hat? Leider, und das ist einer der Gründe dafür, weshalb wir uns entschieden haben, diese Folge zu machen, leider ist es egal, ob er es gemacht hat oder nicht. Denn in Deutschland führen Suggestivfragen dazu, dass die Aussagen der suggestiv befragten Person oder in diesem Fall des suggestiv befragten Kindes nicht mehr als gerichtlich verwertbar gelten. Suggestion ist quasi Beweisvernichtung. Und von daher, an der Stelle, wenn es wirklich passiert ist, ist es wahrscheinlich einer der größten Fails in der Geschichte von Kindesmissbrauch quasi, in dem der Täter oder die Täter nicht bestraft wurden. Wenn es nicht passiert ist, ist es ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man mittels falscher aussagepsychologischer Vorgehensweise Kinder dazu bringen kann, einen Unschuldigen fast ins Gefängnis zu bringen für etwas, das er nicht getan hat. Und in Summe, denke ich, ist der Fall ein wirklich, wirklich gutes Beispiel dafür, wie vorsichtig wir im Umgang, insbesondere mit Kindern, im Aussagebereich sein sollten und wie viel jeder Einzelne von uns, sobald er Kinder hat, vielleicht mindestens darüber wissen sollte, um es besser zu machen, und zwar in jede Richtung besser zu machen. Denn saubere aussagepsychologische Vorgehensweisen dienen am Ende immer dem Opfer und dem Täter. Und es hat für keinen von den beiden einen positiven oder für euch selbst keinen positiven Effekt, wenn Suggestivfragen gestellt werden und da nicht sauber gearbeitet wird.
Genau. Und in diesem Sinne, finde ich, haben wir jetzt hier eigentlich ein ganz gutes Abschlusswort gefunden. Wieder mit so einem kleinen Appell, was wir ganz gerne machen. Uns bleibt nichts weiter zu sagen als unser standardmäßiges Seid lieb zueinander. Und wir sagen Tschüss!
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.